vom Losungswort oder vom Wochenspruch her und von der Textlesung haben wir schon mitbekommen, dass es um den Glauben geht. Und auch der angegebene Predigttext im Galater 3 ist gegründet auf den Glauben und auch auf die Taufe, die auf den Glauben folgt. Aber um dazu hinzuführen, möchte ich doch einige Verse erst aus dem Römerbrief lesen. Römer Kapitel 10 von Vers 9 an. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesus spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Soweit aus dem Römerbrief. Und der Predigttext, den finden wir im Galater 3, von Vers 23 an. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nur nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben. Der Brief an die Galater ist ja kein Brief an eine Gemeinde, sondern Paulus auf seiner ersten Missionsreise ist durch das heutige türkische Gebiet gezogen und hat dort den Gemeinden gepredigt. Unter anderem auch ein Gebiet dieses großen Gebietes ist Galatien und dort sind auch Gemeinden entstanden und diese Gemeinden, die waren örtlich gelegen, ganz nahe an Israel. Und darum war es für die Israeliten auch kein Problem, sich an die galatischen Gemeinden zu wenden, um ihnen die Ergänzung zu ihrem Glauben zu bringen. Ja, es ist ja gut, wir haben ja auch Jesus erkannt, aber wir sind Juden und wir wissen, dass wir aus der Gnade allein nicht selig werden können. Wir haben von Gott das Gesetz und darum müssen wir das Gesetz halten. Und das müsst auch ihr. Ihr, die ihr Heiden seid oder gewesen seid, ihr müsst zusätzlich das Gesetz halten. Und darum schreibt Paulus am Anfang dieses dritten Kapitels, O ihr Galater, wer hat euch betört, dass ihr so schnell vom Glauben abgefallen seid? Wer hat euch betört, dass das, was wir euch verkündigt haben, das wahre Evangelium, nicht ausreichen sollte, um gerettet zu werden? Paulus macht einen ganz großen Schnitt zwischen Gesetz und Erlösung durch Jesus Christus, zwischen dem Gesetz und dem Glauben an den Sohn Gottes. Und wenn es um den Glauben an den Sohn Gottes geht, dann heißt es, dass wir wirklich daran glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes, also lebendiger Gott ist und als Gott auf diese Erde gekommen ist. Zweitens, dass er als Sohn Gottes auf dieser Erde gelebt hat und durch sein Leben und durch seine Verkündigung den Menschen die Gnade und Barmherzigkeit Gottes angeboten hat. Und letztendlich, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag auferstanden und dass er dann aufgefahren ist zum Himmel. Also der letzte Komplex umschließt das ganze Heilswerk, das auch für uns heute Gültigkeit hat. Jesus Christus, der gestorben ist, und damit ist es ein vollständiges Opfer. Damit ist kein Tieropfer mehr nötig. Wir brauchen uns also nicht mehr an die Gesetze halten, obwohl sie ein Lehrmeister sind und auch für uns wirklich Lehrmeister sein wollen. Aber sie bringen uns keine Seligkeit. Sie bringen uns nicht das ewige Leben. Denn kein Mensch, so wissen wir es aus der Schrift, es ist nicht unsere Erfahrung, auch unsere Erfahrung, aber nicht nur unsere Erfahrung, dass kein Mensch in der Lage ist, das Gesetz zu erfüllen. Und Paulus schreibt dann in dem Abschnitt hier vorher, wenn es möglich wäre, dass ein Mensch das Gesetz hält, dann könnte er auch selig werden. Aber weil es nicht möglich ist, kann kein Mensch durch das Gesetz oder durch die Erfüllung des Gesetzes selig werden. Es geht also nicht darum, dass wir mit Werken des Gesetzes unsere Gerechtigkeit erwerben. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe, aber mir ist in dem Zusammenhang ein Ereignis aus unserer Kindheit, aus der frühesten Kindheit eingefallen. Als wir 1945 nach Wittenberge gekommen sind, waren wir erst in einem Flüchtlingslager untergebracht. Das war damals das sogenannte Frickslager, Arbeitslager für die KZ-Häftlinge, die in der Zellhöhle Wittenberge arbeiten mussten. Die waren ja dann raus und da waren wir dann erstmal untergebracht. Danach bekamen wir luxuriöserweise ein Zimmer zugewiesen mit damals noch 5 Personen. Später kam unser Vater dazu, dann waren wir 6 in einem möblierten Zimmer. In dem möblierten Zimmer, das war vollgestellt. Ich kann mich noch so gut erinnern, dass wir kaum Platz hatten, uns großartig zu bewegen. Und in der Ecke stand ein Kaminofen oder ja Kachelofen. Ich weiß es nicht mehr genau, welche Form er hatte. Jedenfalls, der diente dann zum Beheizen der Wohnung. Unser Vater mit unserem ältesten Bruder sind damals auf Tour zum Betteln gewesen. Kamen freudestrahlend zurück, dass sie ein Stück Speck und Kartoffeln bekommen hatten. Also das war ja nun das, was uns damals wie ein himmlisches Geschenk vorkam, Bratkartoffeln. Die Wirtin, die uns das Zimmer zur Verfügung stellte, wurde gefragt, haben Sie denn für uns eine Pfanne, die Sie mir mal leihen können? Ja, habe ich. Und Vater ging ran, schnitt den Speck klein, schälte Kartoffeln, schnitt Kartoffeln klein und haute den Speck in die Pfanne und der ganze Speckgeruch zog durch die Wohnung. Und dann kam die Frau hereingestürmt. Heiler, Heiler, was haben Sie gemacht? Sie haben eine Pfanne verunreinigt. Da sagt mein Vater, ist doch nicht so schlimm. Ich wasche sie wieder ab und dann ist sie wieder sauber. Nein, da war Schweinefleisch drin und nun ist die Pfanne unsauber, die muss ich wegwerfen. Sie war Adventistin und sie war der Meinung, wie die adventistische Lehre ist, Christus brauchen wir als Erlöser, aber wir müssen das Gesetz halten. Genau das, was damals die gläubig gewordenen Juden den Galatern aufzwingen wollten. Sie müssen das Gesetz halten. Und dann haben unsere Eltern versucht, bei den Adventisten eine Heimat zu finden. Und nach einiger Zeit ist mein Vater dann zu den Prediger der Adventisten gegangen, nachdem sie schon die Sabbatschule besucht hatten. Und er hat ihnen gesagt, wissen Sie, Bruder, sowieso, als ich aus Gnaden und durch meinen Glauben selig geworden bin, da konnte ich bei aller Not meinem Gott danken, Loblieder singen und wusste, dass mich unser Gott trägt. Aber seitdem ich nach dem Gesetz selig werden will, ist das für mich eine Qual. Ich kann nicht mehr froh sein, ich kann nicht mehr Gott richtig anrufen. Ich kündige hiermit und damit war dann der Bruch geschehen. Ja, wenn wir uns von der Gnade und vom Glauben trennen oder meinen, etwas hinzufügen zu müssen, dann verlieren wir etwas von unserer Gewissheit, die wir in Christus Jesus haben. Und darum ist es dem Paulus so ganz wichtig, dass es oft um den Glauben geht, um den Glauben an den Sohn Gottes als unseren Retter, als unseren Heiland. Aber bevor der Glaube kam, war eben das Gesetz da. Aber wiederum, und darauf geht auch Paulus ein, bevor das Gesetz kam, etwa 430, 450 Jahre bevor das Gesetz kam, gab es die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden, alle Völker. Und da steht nicht deinen Samen, also eine Mehrzahl, sondern da steht in deinem Samen eine Einzahl. Und das ist eine Verkündigung oder eine Verheißung auf den, den Gott schon Adam und Eva verheißen hat. Damals in der Schlange, in Paris hat er der Schlange ja gesagt, er wird kommen und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Also der Mittler war schon von Anfang an angekündigt, verheißen. Diese Verheißung wurde dem Abraham gegeben und weitergegeben bis hin zu Jesus Christus. Dann auf der Wüstenwanderung, als Israel 430 Jahre in Ägypten als Knechte gelebt haben, bekamen sie dann das Gesetz auf der Wanderung durch die Wüste. Und Paulus stellt dann die Frage, kann denn ein Testament, das Gott dem Abraham gegeben hat, durch ein späteres wieder aufgehoben werden? Nein, es geht nicht. Denn wenn Gott etwas zusagt und das erste ist gültig und dann kann das zweite auch nicht das erste aufheben. Menschlich gesehen ist das ja heute alles möglich, dass ein Gesetz, ein Erbschein oder ein Erbe wieder erneuert wird, geändert wird. Aber das, was Gott verheißen hat, das bleibt bestehen in Ewigkeit. Und darum ist der Glaube das, was uns gerecht macht, nicht die Werke nach dem Gesetz. Ist das Gesetz damit ungültig? Paulus sagt keineswegs. Denn das Gesetz ist die Organisation oder das Mittel, das uns zeigt, in wie vielen Fällen wir sündig werden, wo wir Menschen Schuld auf uns laden. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Und wenn wir es uns genau betrachten, dann sind wir schon an diesem Gebot schuldig geworden. Und wenn ich heute nach Israel schaue und mir die Nachrichten anhöre, dann begeht Israel genau denselben Fehler wie damals das Volk im verheißenen Land. Sie suchen sich Hilfe bei allen möglichen, damals bei den Ägyptern, um vor den Babyloniern geschützt zu werden oder mit deren Hilfe die Babylonier zu schlagen. Es hat nichts geholfen. Da, wo sie sich auf Gott verlassen haben, hat Gott geholfen. Aber da, wo sie sich auf andere Menschen, auf ihre Götter verlassen haben, da wurden sie enttäuscht. Aber das Gesetz ist dennoch gültig. Du sollst den Feiertag heiligen. Die Juden haben das natürlich in übertriebenem Maße versucht zu praktizieren. Und Jesus musste sie dann fragen, als er wegen der Einhaltung des Sabbats angeklagt wurde: Was macht ihr denn, wenn ein Schaf bei euch in den Brunnen fällt? Lasst ihr es dann bis am nächsten Tag liegen? Nein, dann geht auch ihr hin und holt es heraus. Und so bin ich auch gekommen, um verlorene Schafe, egal ob am Sabbat oder an einem anderen Tag, zu retten, ihnen zu helfen, ihnen Heil und Frieden zu bringen. Und so könnten wir die Gesetze durchgehen. Und mir fällt dabei ein Bericht ein von einem Evangelisten, der vorne steht, der Saal voll, etliche hundert Leute drin. Und er beginnt seinen Abend dann: Wer unter euch ist, der alle 10 Gebote gehalten hat, der darf jetzt nach Hause gehen, dem habe ich nichts zu sagen. Keiner steht auf. Na, wer von euch wenigstens 5 Gebote gehalten hat, der darf jetzt gehen, auch dem habe ich nichts zu sagen. Keiner steht auf, keiner geht. Ihr kennt doch alle die 10 Gebote. Und wenn einer hier ist, der nur eines dieser Gebote wirklich gehalten hat, der darf jetzt aufstehen und gehen. Keiner ist gegangen. Alle wussten, dass sie, wenn sie vom Gesetz her sehen, alle Schuldner und Sünder sind vor Gott. Und Jesus fasst die Sünde in dem einen Satz zusammen: Das ist die Sünde, dass sie nicht an den glauben, den Gott gesandt hat. Und weil sie damit Christus und Gott ablehnen, daraus folgt dann alles Unrecht, alle Sünde, alle Schuld, die auf dieser Erde geschieht. Es gibt also keinen Menschen, der wirklich das Gesetz halten kann und nach dem Gesetz selig werden könnte. Aber wir haben durch die Botschaft, die uns von Jesus Christus gesagt ist, die frohmachende Kunde erhalten, dass wir in diesem Herrn, unserem Herrn und Heiland, die Erlösung haben von unserer Schuld und Sünde. Nicht meine Gerechtigkeit oder meine Werke sind es, die mich mit Gott versöhnen. Nein, allein Jesus Christus. Und wenn ich, das habe ich schon so gesagt, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann heißt das, dass es für mich klar ist, dass er als Gott Mensch wurde. Als Gott in diese Erde oder auf diese Erde gekommen ist, in diese Welt hinein. Dass er auch als Gott, als Kind in der Krippe lag. Euch ist heute der Heiland geboren, so sagen es die Engel. Der euch Heil und Frieden bringt. Jesus Christus, als er über diese Erde gegangen ist, verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes. Und letztendlich vollbrachte er das Opfer, um der Gerechtigkeit Gottes wirklich Genüge zu tun. Gott kann keine Sünde ertragen. Gott muss jeden Sünder bestrafen. Und darum hat er damals schon dem Volk Israel aufgetragen, für ihre Schuld und Sünde Tiere zu opfern, Blut zu vergießen. Und es wurden Tausende von Tieren geopfert. Und es sind nur wenige, was uns die Bibel berichtet, die im alten Bund, im alten Volk Israel wirklich gerecht geworden sind, die sich nicht unter das Gesetz der damaligen Zeit gebeugt haben. Abgötterei, hier ein Tempel, da ein Gott. Und das Schlimmste war dann, als man sogar Götzenbilder in den Tempel brachte. Und Gott hat das dann auch wirklich bestraft. Und in dem Zusammenhang ist auch mir immer wieder klar, wenn Jesus von dem Hochzeitsmahl spricht, geht hinaus an die Hecken und Zäune und ladet ein. Das Haus wird voll. Der Hausherr, der König kommt, besieht sich seine Gäste. Alle sind Schmuck angezogen in weißen Kleidern. Ach, da ist einer, der hat so ein graues Hemd an. Der passt hier gar nicht in die Gesellschaft. Freund, wie bist du hereingekommen? Das weiße Kleid hat sich keiner verdient. Keiner. Sondern es ist Geschenk Gottes. Wer die Einladung annimmt, wer sich zu Jesus Christus bekennt als den Herrn, der bekommt dieses weiße Kleid. Sie sind angetan in weißen Kleidern. Und dieses weiße Kleid bekommt jeder, der sich Christus hingibt, der an ihn glaubt, der ihn als Sohn Gottes annimmt und der weiß, ja, das gibt eine Gewissheit, dass das Opfer Jesu Christi auch meine Schuld und Sünde weggetragen hat. Und nur aufgrund dieses Glaubens erfolgt die Taufe. Das finden wir an vielen Stellen im Neuen Testament, wenn es um die Taufe geht, dann heißt es immer, wer da glaubt und getauft wird. Und auch Paulus schreibt hier, ihr seid auf den Glauben hin getauft, in Jesus Christus hinein. Also die Annahme Jesu Christi, die Annahme, dass mein Heil, unser Heil in Jesus Christus liegt, ist die Voraussetzung für eine gültige Taufe. Ich will noch mal ganz kurz abschwenken. Als damals in Güstrow in der Wallstraße die Gemeinde ihr neues Heim einrichtete oder einweihte, war ja am Vorabend des Sonntags, am Sonnabendabend, am Freitagabend war das schon, ein öffentlicher Abend, wo dann Gäste der Stadt eingeladen waren. Und der Bruder Brandt, der damals vom Seminar da war, er predigte über die Taufe. Das ist unser Bekenntnis, dass die Taufe nur gültig ist, wenn wir vorher den Glauben angenommen haben, wenn wir Christus im Glauben angenommen haben. Und da waren ja damals auch viele Gemeinschaftsleute dabei und einer stellte dann die Frage, dann ist unsere Taufe, die Kindertaufe, also keine Taufe. Und was hat der Bruder Brandt damals geäußert? War er noch mit dabei, oder? Nach biblischem Sinn ist das keine Taufe. Das war natürlich ein Schock für alle, die als Kinder getauft wurden und das so angenommen haben. Nach der Bibel heißt es, wer da glaubt und getauft wird. Und das ist unser Bekenntnis. Und das sollten wir auch ganz offen und ehrlich sagen. Es ist nicht meine Überzeugung, es ist das Wort Gottes. Und wir sind mit der Taufe, die ein äußeres Zeichen dafür sein will und soll, dass wir uns Christus genähert haben, dass wir Christus angenommen haben. Und das ist das öffentliche Bekenntnis: weil ich an Christus glaube, darum lasse ich mich taufen. Und darum werden wir auch hineingetauft in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Ich habe ja nun auch schon hier einige Taufen durchgeführt, und es ist so eine Taufformel geworden: ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und damit ist uns ganz bewusst gemacht worden, dass wir in Christus hineingetauft sind und mit Christus auferstanden sind. Unser Leib wird zwar die Ewigkeit nicht erleben, er wird den Weg alles Sterblichen gehen, aber das, was wir wirklich sind, unser Sein, unser Geist, unsere Seele, wir werden in einem verklärten Leib, den wir bekommen bei der Auferstehung, dann persönlich vor Gott in der Herrlichkeit erscheinen. In Jesus Christus in uns, das ist die Garantie dafür, dass wir Erben sind, Erben des Reiches Gottes. Und Paulus betont es hier ganz deutlich zum Schluss noch: es ist kein Ansehen der Person. Die Kinder singen ein Lied: Jesus liebt die kleinen Kinder, alle Kinder in der Welt. Schwarze, gelbe, rot und weiß, alle sind des Lammes Preis. Also erstens spielt die Hautfarbe keine Rolle. Zweitens spielt die Stellung in der Gesellschaft keine Rolle. Und auch das Geschlecht spielt keine Rolle. Weder Mann noch Frau. In Christus sind wir alle ein Leib. Und darum gibt es auch nach der Schrift oder von der Schrift her keine Grundlage dafür, dass die Männer sich über Frauen erheben, obwohl die Bibel auch der Frau und dem Mann ganz unterschiedliche Aufgaben mitteilt. Auch das steht ganz deutlich da. Aber in Jesus Christus gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen klein und groß, zwischen jung und alt. Und wie wir die Gegensätze auch aufzählen wollen, in Jesus Christus sind wir Menschen, die zu Erben, zu Kindern Gottes gemacht sind. Ich denke, dafür dürfen wir unserem Herrn und Heiland Dank, Preis und Ehre bringen. Amen.